Unsere Freiheit in Christus ist halt das Thema. Und Freiheit ist immer ein gutes Thema. Weil wenn man das Gegenteil anschaut, ist Freiheit ist Unfreiheit, ist eingesperrt sein, festgehalten sein. Und das will ja keiner. Ja, jeder will letztendlich zumindest ein großes Stück Freiheit haben. Und da sagt uns die Bibel im Galater 5,1, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Ein Joch, das ist da oben drüber und da musst du schwer ziehen. Und das Joch, das die damals hatten, war das Gesetz. Das Gesetz des Mose war das Joch, das auf den Juden und dann auch auf den ersten Christen auch noch lag. Da war doch immer das Thema, muss man jetzt Gesetz noch halten, muss man es nicht mehr halten oder muss man einen Teil davon halten. Und der Paulus hat es erkannt und sagt, für die Freiheit von diesem Gesetz hat uns Christus frei gemacht. Und wenn du dir dieses Gesetz des Mose mal genauer anschaust, ich habe mal gehört, es sind um die 600 Vorschriften, und überlegst dir, du müsstest das alles einhalten, dann stellst du fest, wenn ich das muss, dann bin ich nicht mehr frei. Da habe ich ein ganz schweres Joch zu ziehen. Und von diesem Joch der Sklaverei hat Jesus Christus die Menschheit befreit. Das war sein Auftrag. Jesus sagt, er hat die Schrift zitiert, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Das war die erste Aussage von Jesus, wozu er gekommen ist, um Gefangene in Freiheit zu entlassen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden und ein angenehmes Jahr oder eine angenehme Zeit, also unter Jahr verstehen wir immer vom 1. Januar bis zum 31. Dezember, aber das ist hier gemeint eine Zeit, eine Epoche, eine angenehme Zeit, frei vom Joch des Gesetzes. Das Gesetz oder das Gebot, man kann es auch Gebot nennen, oder die Gebote allgemein, bringen den Menschen nichts. Außer es bringt die Erkenntnis der Sünde. Anhand von den Geboten und den Gesetzen kann der Mensch nur erkennen, was ist Sünde. Und er stellt fest, aha, kann ich nicht alles halten, ich bin tatsächlich ein Sünder. Und das ganz Gemeine ist, dass dieses Gebot der Sünde erst seine Kraft gibt. Die Sünde hätte keine Kraft, wenn es kein Gebot gäbe. Paulus schreibt es sehr deutlich im Brief an die Römer im 7. Kapitel. Er schreibt hier, denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz erregt wurden, in unseren Gliedern, um den Tod Frucht zu bringen. Also diese Leidenschaften der Sünden sind durch das Gebot erst einmal aufgeblüht. Das Gebot hat gesagt, hey, Sünde, du hast die Macht. Hey, das kann interessant sein, das zu tun oder und so weiter. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt, als nur durchs Gesetz, schreibt der Paulus weiter. Also er hätte nicht gemerkt, dass er sündigt, wenn er kein Gebot hätte. Stimmt, oder? Wenn wir keine Straßenverkehrsordnung hätten, würdest du nicht wissen, dass du falsch dran bist, wenn du dauernd auf der linken Seite fährst. Blödes Beispiel, aber es ist so. Da würde jeder so fahren, wie er meint. Denn von der Begierde, schreibt Paulus weiter, hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir. Aber ohne Gesetz ist die Sünde tot. Und durch Gesetz lebt die Sünde auf. Die Sünde lebt auf, weil Gebot und Gesetz da ist. Es bewirkt eigentlich genau das Gegenteil, was man meint, dass das Gesetz bewirken sollte. Das Gesetz kommt, dass du das nicht tust, dass du das nicht tust, dass du das Schlechte nicht tust. Und in Wirklichkeit macht das Gebot die Sache erst interessant. Der Mensch ist immer so, ja, wenn ich es aber doch tue, kann da vielleicht noch ganz schön sein. Ja, noch ein Vers aus dem Römerbrief zu dem Thema. Darum, sagt der Paulus, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor Gott gerechtfertigt werden. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Also es geht nicht, aus Gesetzeswerken gerechtfertigt zu werden. Durch das Gesetz kommt nur, dass du erkennst, was Sünde ist. Das ging schon los mit Adam und Eva im Paradies. Sie aßen doch bekanntlich von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und aufgrund dessen mussten sie sterben. Vorher gab es im Paradies nichts Böses. Warum gab es da nichts Böses? Adam hat nicht gewusst, dass was Böses gibt. Er hatte keine Ahnung von dem Bösen. Er kannte nur das, was Gott in ihn hineingelegt hat. Und Gott hat ja nichts Schlechtes in ihn hineingelegt. Deshalb gab es im Paradies nichts Böses, nichts Schlechtes und keine Sünde. Er konnte nichts Böses tun, weil er das nicht wusste, dass es Böses auch gibt. Aber nachdem er von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, letztendlich ist dieser Baum ein Bild von einem Gesetz, gegessen hat, merkt er, es gibt ja noch was anderes. Und dieses Böse, diese Lust an dem Bösen verführte ihn und dann ging es bergab. Und schon bei Kain und Abel gab es einen Brudermord. Also das war ein ziemlich steiler Fall. Das Chaos war perfekt. Die Sünde hat den Menschen erreicht. Seit dieser Sünde wohnt die Sünde, also die Sündennatur, in jedem Menschen. Er hat plötzlich ein Sündenbewusstsein. Er hat plötzlich die Fähigkeit, was Schlechtes, was Böses, was Ungutes zu tun. Und gleichzeitig hat er auch ein schlechtes Gewissen, der Mensch. Und trägt Schuldgefühle herum. Das ist letztendlich dieses Verdammnisgefühl. Und er weiß in seinem Herzen, er ist für Gott nicht gut genug. Es reicht nicht. Ja, manche einer bemüht sich ein bisschen, um vor Gott wohlgefällig zu sein, ein anderer, das ist wurscht. Der Nächste, der leugnet Gott, gibt eh keinen Gott, dann brauche ich mich auch nicht bemühen. Aber jeder von den dreien, wenn ehrlich wäre und zugibt, was wirklich in ihm drinsteckt, würde er es zugeben. Er hat ein Verdammnisgefühl, ein Sündenbewusstsein in ihm. Und er ist eigentlich für Gott nicht gut genug. Und das ganze Ding ist ein Erbe von Adam her. Denn durch diesen einen Menschen, Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und hat alle Menschen dadurch erreicht. Aber durch die Übertretung, wenn wir es dann nochmal genau anschauen im Römerbrief, wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Jesus Christus hat diese eine Gerechtigkeit gebracht und hat das, was im Paradies passiert ist, wieder zurückgedreht. Er hat durch die Sünde, der Adam hat durch die Sünde alle Menschen in die Stellung des Sünders versetzt und Jesus hat durch seine Gerechtigkeit, durch den Gehorsam von einem Menschen, Jesus Christus, die Glaubenden in die Stellung von Gerechten versetzt. Und das ist der Maßstab des ganzen Evangeliums. Kommen wir noch ein bisschen genauer drauf, aber das darf man nie vergessen. Durch den Glauben an das Opfer Jesu Christi bist du gerechtfertigt. Voll und ganz, und du kannst nichts dazu tun und du kannst es aber auch nicht Verderben. Das ist Fakt. Und wir wurden umsonst gerechtfertigt. Das ist ja das Schöne noch. Weil Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist und hat nicht gesagt, ich gehe jetzt ans Kreuz, aber du musst auch mit. Jesus hat gesagt, ich gehe ans Kreuz, ich opfere mich für dich, damit du nicht in diesen Tod hinein musst. Die Bibel sagt, Jesus hat uns dadurch losgemacht vom Gesetz. Befreit von der Verpflichtung, Gesetze einzuhalten, die als Buchstaben in irgendeiner Liste oder in irgendeinem Buch stehen. Und dazu gehören auch die 10 Gebote. Oder auch wenn du dir selber eine Liste erstellst, das ist nichts. Oder irgendeine Organisation eine Liste ausgibt, was du zu tun hast, wann du in die Kirche gehen musst, wann du wallfahrten musst, wann du fasten musst, wann du an draufhauen darfst und wann nicht. Das sind alles Gesetze. Es geht nicht nur jetzt hier um das Gesetz des Mose, sondern überhaupt um Gesetze. Gesetze in Form von Buchstaben. Römerbrief 7,6 sagt, jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht. Losgemacht, von dem wir festgehalten wurden. Da muss man darüber nachdenken, dass es das Intus wird, dass wir losgemacht sind, dass wir nicht mehr und nicht einmal an die 10 Gebote gebunden sind. Die haben wir doch früher in der Schule auswendig lernen müssen. 100%ig haben sitzen müssen, dass der danach was gehabt hat zum Beichten. Das war der Grund der ganzen Sache. Aber von dem sagt uns die Bibel nichts im Neuen Testament, dass man das also machen muss. Und somit wurde auch den Nicht-Juden ein Teil des Gesetzes aufs Auge gedrückt. So ungefähr da hast du das. Damit auch unter der Sünde versklavt bist. Damit auch noch so richtig schön eine Verdammnis mitträgst. Aber Jesus, sagt der Paulus, hat uns von diesem Gesetz losgemacht. So wurde durch diese 10 Gebote und religiösen Lehren verschiedenster Art und Weise eigentlich Christen wieder ein Gesetz aufgedrückt. Und wenn du dir ein Gesetz aufdrücken lässt, dann dämpft es den Geist der Freiheit. Es bringt dich wieder in Unfreiheit. Es bringt dich wieder zurück in die Verdammnis, die Jesus Christus eigentlich weggetan hat, von der er uns losgemacht hat. Paulus sagt, es gibt jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keine mehr. Und wenn du irgendwo eine Verdammnis in dir spürst, dann schau sofort, dass deinen Blick auf die Erlösung in Christus richtest und sag klipp und klar, für mich gibt es keine Verdammnis, weil ich bin ein Glaubender, weil Jesus hat das Opfer für mich vollbracht. Ein für alle Mal, fix und fertig, komplett. Lass dir nicht weder von einem Gesetz noch von einer Organisation oder von einem Teufel ein Verdammnis unterjubeln. Und auch dann nicht, wenn du mal was falsch gemacht hast. Na, da kommt meistens dann der Hammer. Aber Jesus hat ja am Kreuz dafür bezahlt, wenn du mal was falsch machst, dass das weg ist. Was wäre denn dann ans Kreuz gegangen, wenn dann du was falsch machst, oder wie gesagt, ganz deutlich, wenn du sündigst und er war am Kreuz und dann plötzlich zählt es nicht mehr. Und genau da ist ja, da braucht man es ja. Wenn du krank bist, brauchst du einen Arzt. Wenn du gesund bist, brauchst du ja keinen. Wenn dein Auto nicht mehr fährt, dann brauchst du einen Mechaniker. Wenn es eh geht, brauchst du ihn auch nicht. Und wenn du sündigst, brauchst du dieses Erlösungsopfer, logischerweise. Wenn du nicht gesündigt hast, brauchst du es ja nicht, ist jetzt der falsche Ausdruck, weil du brauchst es grundsätzlich, weil jeder Mensch von Adam her die Sündennatur ja in sich hatte. Aber ihr versteht mich wahrscheinlich schon richtig. Solltest du gesündigt haben, dann schau auf Jesus, auf das Erlösungsopfer. Das ist die Lösung. Dann passt es einfach wieder. Und wenn du das tust, dann weicht das Sündenbewusstsein, die Verdammnis, sie geht wieder weg von dir. Das Bewusstsein der Gerechtigkeit erfüllt dich. Das Bewusstsein, du bist erlöst, du bist errettet, du bist befreit, weil es in dir ist. Durch die Wiedergeburt ist das ja in dir. Und das kann dir keiner nehmen. Also lass das auch nicht ausreden. Weil es wohnt nicht mehr der Sünder in dir, sondern der Gerechte wohnt in dir, in deinem Herzen. Wir sehen, das Gesetz, wenn den Christen das Gesetz gepredigt wird, dann ist der nächste Schritt, Verdammnis taucht auf. Und es darf den wiedergeborenen Christen kein Gesetz mehr gepredigt werden. Wer das tut, der macht sich schuldig an der Botschaft vom Kreuz. Das behaupte ich jetzt einfach. Paulus sagt, ich aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung, das ist der Anfang vom Gesetz, wenn ich noch Beschneidung, Gesetz predige, warum werde ich dann noch verfolgt? Dann ist ja das Ärgernis des Kreuzes beseitigt. Also wer Gesetz predigt, der sagt, das Kreuz brauchen wir nicht. Wir nennen es hier das Ärgernis des Kreuzes, weil sie die Juden daran geärgert haben. Weil jetzt haben wir schon jahrhundertelang das Gesetz des Mose gepredigt und genauso muss bleiben. Und dann kommt der daher und sagt, das brauchen wir nicht mehr, weil der gekreuzigt worden ist. Also wer den wiedergeborenen Christen Gesetz predigt, macht sich schuldig an der Botschaft vom Kreuz. Das würde ich wirklich als eine Sünde bezeichnen. Die Galater hatten dieses Problem, weil fremde Brüder eingedrungen sind und sie wollten die Christen, die Galater-Christen wieder zum Gesetz zurückholen. Und der Paulus sagt, ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Denen hat Paulus diesen Jesus, diese Botschaft vom Kreuz so klar und deutlich und ausführlich gepredigt, dass man sagen kann, es ist euch vor Augen hin gemalt worden. Und jetzt wendet ihr euch wieder zum Gesetz zurück. Warum seid ihr so dumm, heißt es eigentlich. Er sagt hier, nur das will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständig, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch und damit im Gesetz es vollenden? Paulus sagt sogar, ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Er drückt das sehr deutlich aus. Es geht nicht zweigleisig. Ja, Jesus und ja, noch ein bisschen Gesetz und damit alle ein bisschen glücklich und zufrieden sind. Das geht nicht. Wer versucht, durch Gesetz und Gesetzwerke halten, Rechtfertigung zu erlangen, der ist aus der Gnade draußen. Eindeutig und dann wird es problematisch. Weil das Botschaft vom Kreuz, die bringt eigentlich die Botschaft der Gnade. Kommen wir später noch mit drauf, warum das so deutlich zu sagen ist. Aber wenn man heutzutage die christlichen Gemeinden so ansieht und reinhört, da wird den Gemeinden sehr viel Gesetz. Also weniger das Gesetz des Mose, aber die 10 Gebote sowieso und ganz viele verschiedene neutestamentliche Gesetze gepredigt. Und sehr wenig die Freiheit, die in Christus Jesus ist. Es werden ganz viele Lehren und neutestamentliche, moderne Strategien erfunden und es wird denen gepredigt und letztendlich hat die Verdammnis die Gerechten voll im Griff. Man sollte denn die Gerechten unter Verdammnis sein, wo in Christus Jesus doch keine Verdammnis ist. Jesus selber und diese Kreuzesbotschaft der Erlösung ist in manchen Gemeinden eine Randerscheinung geworden. Und das ist auch ganz übel. Die wichtigste Sache überhaupt ist zur Randerscheinung geworden. Das kann es doch nicht sein. Aber dieses Gesetz, Gebot, Sünde predigen, das macht den einfachen Glauben an das Erlösungswerk kaputt. Und die Leute müssen das noch tun und jenes noch tun, und um dann doch irgendwie vielleicht einmal gesegnet zu werden. Dieser Segen oder diese Gnade, das ist, da kommt man für wie ein Glücksrad, drehen wir einmal, vielleicht fällt zufällig der Ball auf die Gnade, meistens nicht. So stellen sie sich das vor. Und sie sagen dann, ja, wir sind doch alle Sünder, in einer falschen Art von Demut. Wir sind doch alle Sünder. Und sie merken nicht, was sie damit sagen. Sie schaden sich damit selbst am meisten. Und eigentlich, wenn wir es ganz genau sagen, wie es ist eine Beleidigung gegenüber unserem Herrn Jesus Christus. Das sagt unterm Strich, Jesus, dein Opfer am Kreuz hat nicht ausgereicht. Und es ist schlimm, denn es hat ausgereicht. Das Gesetz, das Gebot, und wenn es nur eines ist, hat den Fluch zur Folge. Aber das Gebot ist nicht mehr der Herr der Gläubigen. Das Gebot war Herr für die Juden. Und sie haben es nicht geschafft. Obwohl sie sich oftmals sehr bemüht haben, das Gesetz einzuhalten. Sie haben es nicht geschafft. Jetzt ist Jesus der Herr geworden und nicht mehr der Buchstabe, das Gebot, das Gesetz. Er ist jetzt die Richtlinie, die Richtschnur für unser Leben und nicht ein Buch. Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wir sind losgemacht, befreit von dem Gesetz, restlos befreit von all diesen Vorschriften und Anweisungen, was du anziehen musst, was du essen musst und nicht essen darfst und keine Ahnung, was noch alles drinsteht. Ich habe mir wirklich noch niemals die Mühe gemacht, das komplette Gesetz durchzulesen. Gott sei Dank. Aber es gibt heutzutage immer wieder noch mal Leute, die meinen, vielleicht wäre es ja ganz gut, wenn wir Christen auch kein Schweinefleisch essen. Aber das ist Gesetz, ne? Wir dürfen essen, sagt uns die Bibel, mit Dankbarkeit. Und dann dürfen wir kein Problem dabei haben. Jesus hat durch seinen Opfertod das Zeitalter des Gesetzes ein für alle Mal beendet. Schluss, aus, Ende, Amen. Das brauchen wir nicht mehr. Es ist vorbei. Dieses Zeitalter ist restlos abgeschlossen. Und ein neues Zeitalter hat mit Jesus begonnen. Es ist das Zeitalter des Glaubens. Römer 10, 4 sagt, denn Christus ist des Gesetzes Ende jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Und wenn das hier steht, dass es des Gesetzes Ende ist, wer hat dann ein Recht, nochmal irgendwie durch die Hintertür ein paar so kleine Gesetze wieder reinzuschieben? Nein, gibt es nicht, brauchen wir nicht. Aus, Ende, Amen mit dem Gesetz. Es ist einfach vorbei. Jesus hat es erfüllt, fertig. Ja. Und der nächste Schritt ist, das auch der Paulus an die Römer schreibt, wo aber kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Jetzt wird es erst lustig. Kein Gesetz, kein Gebot. Logisch, welche Sünde willst du begehen, wenn du kein Gebot hast? Das klingt doch irgendwo sehr nach Freiheit, oder? Fast schon zu frei, das kann doch auch nicht sein, meinen manche. Das muss man sich erst dran gewöhnen. Das ist eine Gewöhnungssache, dass kein Gesetz mehr ist, kein Gebot und das trotzdem passt vor Gott. Der Petrus, der war die ganzen 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Aber er musste, nachdem Jesus schon lange im Himmel war, musste er erst lernen, dass wir kein Gesetz mehr halten müssen. Der hatte doch die Vision von den Tüchern, wo die unreinen Tiere drin waren, das kam da vom Himmel 3-mal und jedes Mal sagte der Herr, iss. Und jedes Mal sagt der Petrus, nein, das darf man nicht essen. Steht ja ganz klar im Gesetz, die sind von ganz klein an so gelehrt und erzogen worden. Das war schlimm, darf man nicht. Und Jesus sagte zu ihm, iss. Er musste erst einmal kapieren, dass das Gesetz vorbei ist, dass es nicht mehr zählt. Und dann hat er einmal mit den Ungläubigen oder mit den Heiden gegessen, das waren gläubige Heiden, gegessen und dann kamen die Juden und der Petrus hat sich ganz schnell wieder weggeschlichen, dass es keiner sieht. Ein wenig eine Heuchelei gewesen. Aber er hat mit sich gekämpft. Er wollte ja eigentlich nichts Schlechtes tun. Und wenn du dein Leben lang so erzogen bist und es immer so genau gemacht hast und dann sollst du es anders machen, dann ist das ein Prozess, der kämpft da drin in dir. Und Paulus ging es mit Sicherheit genauso. Das war noch Pharisäer, eine ganz strenge Gruppierung der jüdischen Leute. Aber mit Jesus ist das Gesetz beendet. Kein Gesetz, kein Gebot, keine Richtlinie, kein nichts. Nur Gnade durch den Glauben an das Opfer am Kreuz. Da wird vielen Christen, auch heute modernen Christen, ganz mulmig. Da ist ja nichts, das gibt es ja nicht, das kann ja nicht sein. Irgendwo muss doch was stehen, was man tun soll und nicht tun darf. Und schwarz auf weiß möchte ich es haben. Ich möchte doch vor Gott was vorweisen können, was ich gut gemacht habe und was ich das Schlechte gelassen habe. So denken viele, weil die wollen auch noch stolz drauf sein. Ich war vorher ein guter Christ, gell? Nein, nicht der gute Christ ist wichtig, sondern der gute Christus ist wichtig. Das ist so ähnlich wie jemand, der auf einen Balken balanciert und da hat er links und rechts ein Geländer, wo er sich schön festhalten kann. Das Geländer ist jetzt das Bild für das, was auf im Buch steht, was er tun und lassen soll und nicht und so weiter. Und da hält er sich fest und da kann er ganz schön drüber balancieren. Und plötzlich nimmt man ihm dieses Geländer weg. Das Gebot, das Gesetz, das Buch, wo drin steht, wie er es machen muss und nicht machen muss. Und dann wird es spannend auf dem Balken. Er kriegt Angst. Ich habe nichts mehr zum Einhalten. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich es machen soll. Ist jetzt richtig oder ist es falsch? Gefalle ich Gott oder gefalle ich ihm nicht? Er hat nichts mehr. Dann kriegt er ein Problem und er hat Angst, runterzufallen, zu sündigen. Und er weiß es aber nicht sicher, ob er jetzt gesündigt hat. Er ist völlig aus der Bahn. So geht es einem Menschen, der sich am Gesetz des Buchstabens bisher festgehalten hat und dann nimmt man dem das weg. Er sagt, ich muss aber doch irgendwelche Regeln oder zumindest moralische Standards einhalten oder nicht. Es kann ja gar nicht sein, dass das auch so geht. Das religiöse Fleisch kriegt dann voll die Krise. Weil das religiöse Fleisch braucht das Geländer. Aber das ist weg. das Gebot. Und da ist nichts mehr, worauf dieses religiöse Fleisch bauen kann. Jetzt kann er plötzlich nicht mehr besser sein als die anderen. Weil er vorher gemeint hat, der religiöse, fleischliche Christ mit seinem ganzen guten Getue und fleißig in die Gemeinde gehen und Zehnten zahlen und brav sein, ist er ja doch noch ein bisschen besser wie der andere, meint er. Und da ist er eigentlich stolz drauf, würde er nie zugeben. Aber da ist er stolz drauf. Das religiöse Fleisch meint immer, ein bisschen besser zu sein als der andere. Und der hat eigentlich nicht so viel Segen verdient. Und wenn dann einer gesegnet wird von Gott oder geheilt wird oder sonst was, dann taucht er auf einmal der Neid auf. Ja, warum segnet jetzt der Herr den auch gerade? Eigentlich wäre doch ich zuerst an der Reihe gewesen. Ich habe doch das und das und das und habe mich so bemüht. Habe mich so fest am Geländer des Gebotes eingehalten. Aber es zählt einfach nicht vor Gott. Es ist Ende mit dem Gebot. Schon 2000 Jahre ist Ende mit dem Gebot. Da haben sich 2000 Jahre an etwas festgehalten, das eigentlich, ja, müsst ihr mal vorstellen, ein Geländer, das auch bloß in der Luft hängt. Weil keine Mauer gar nicht mehr da ist. Ja. Das ist schon 2000 Jahre der Anker weg und das Geländer hängt in der Luft und man meint, da hält man sich gut fest und eigentlich ist es alles locker und wackelig und wenn du drunter fällst vom Balken, fällst du mitsamt dein Geländer runter. So könnte man das einmal bildlich ausdrücken. Also siehst du, das Gebot gibt dir auch keine Sicherheit. Weil wenn du von dem ganzen Geboten eines übertrittst, bist du ein Gesetzesübertreter. Und ein Gesetzesübertreter ist auf gut Deutsch ein Sünder und kein Gerechter. Und dann hast du ein Problem. Aber man ist es halt einfach so gewohnt, so wie der Petrus und der Paulus von klein auf das gewohnt waren, das Gesetz einzuhalten, so sind wir bestimmte Dinge gewohnt, weil wir es von klein auf also gelernt gekriegt haben. Man ist es gewöhnt, wenn ich so mache und so mache und so mache und das lasse und hier, dann passt es irgendwie. Und Gott muss dann auch irgendwie passen. Und wenn er Listen kriegen würde, so eine To-Do-Liste, dann wäre es diesen religiösen, fleischlichen Christen sehr recht. Da steht dann drauf, was ist richtig und was ist falsch und dann kann man sich dran festhalten und wenn man mal was übertreten hat, dann sagt man ja, Herr, wirst schon Auge zudrücken und wird dann schon passen. Aber es ist einfach nicht so. Und so bemühen sich religiöse Menschen weltweit verschiedenster Art und Weise Gott zu gefallen. Manche zünden eine Kerzel an. Für Gott. In der Bibel heißt es, dass Gott Licht ist. Und dann kommst du mit dem Kerzel. Er macht, ist wieder aus. Also Gott braucht kein Kerzchen. Manche beten dann besondere Gebete und lange Gebete und haben es noch auswendig gelernt und meinen, das gefällt aber jetzt Gott schon. Und wenn es nicht reicht, dann schaltet man die Mutter Gottes noch dazwischen, die Maria. Vielleicht legt ja die dann noch ein gutes Wort für mich ein, wenn es mit meinem Gebet und mit meinem Kerzel doch nicht ganz reichen sollte. Oder ich gehe wallfahren. Ich könnte auch einen Jakobsweg gehen. Ist ganz modern zur Zeit. Da werden alle möglichen Wege jetzt erfunden. Und links und rechts von den Wegen werden ein paar Geschäfte aufgebaut, damit der Rubel rollt. Vor kurzem haben sich Millionen von Menschen dort oben im Ganges, wo die zwei Flüsse zusammenlaufen, in dem Dreckwasser gereinigt von ihren Sünden. Weil sie meinen, nach ihren religiösen Vorschriften, das gefällt Gott. Die anderen pilgern nach Mekka Und dann bricht der Panik aus und werden wieder ein paar totgetrampelt da um den Stein. Das ist, macht alles nichts. Hauptsache, wir waren dort. Und so gibt es weltweit verschiedenste Rituale, die Menschen machen, um Gott zu gefallen. Manche gehen sogar so weit, dass sie Andersgläubige töten, um Gott zu gefallen. Noch schlimmer. Dann gibt es die nächste Gruppe, das sind die ganz Guten und Braven, und das ist ja auch nicht einmal verkehrt, aber sie gründen zum Beispiel ein Waisenhaus und helfen armen Kindern. Das ist nicht verkehrt und das ist wirklich gut. Aber es nützt nichts zur Gerechtigkeit. Deshalb werden sie niemals vor Gott gerechtfertigt. Es ist zwar gut gemeint und es ist auch nicht verkehrt, die armen Kinder, wenn geholfen wird, ist eine feine Sache, darf man auch machen, aber es bringt den Menschen nicht Rechtfertigung vor Gott. Und wenn diesen weisen Kindern dann in diesem Waisenhaus auch noch der richtige Jesus und der liebe Gott vermittelt wird, dann ist das noch besser. Aber meistens ist halt erfahrungsgemäß der strafende Gott, der eigentlich böse, zornige Gott, der vermittelt wurde, um diese Kinder zu erziehen. Und dann wird es natürlich schon, ja, dann wird es natürlich schon ein bisschen übel. Da ist dann das gute Werk des Waisenhauses, um den armen Kindern zu helfen, nicht mehr ganz so viel wert. Nehmen wir mal ein Beispiel an, um das zu verdeutlichen. Heute habe ich einen Meterstab dabei. Der ist zwar 2 Meter lang, aber mir reicht jetzt 1 Meter. Und da unten bei 0 fängst du an, um da oben bei 1 Meter ans Ziel Rechtfertigung zu kommen. Und wenn du dir das vorstellst, und jedes gute Werk ist so ein Millimeter, und dann kommst du, da arbeitest du dich millimeterweise so hoch, sagen wir bis 5 Zentimeter, und dann sündigst du und es macht wusch. Jetzt fängst du wieder von vorn an. Und manch einer ist besonders heilig und brav und gut, der kommt schon mal bis auf 10 Zentimeter hoch. Aber da, schau mal, das sind noch 90 Zentimeter bis zum Ziel der Gerechtigkeit, bis zu 1 Meter. Und nach jedem Fehler, nach jeder Sünde macht es wusch und du bist wieder unten auf 0. Ist nicht einfach, da nach oben zu kommen. Dann ist der Meter eine lange Strecke. Aber so ist es, wenn ein Mensch versucht, mit seinen eigenen Werken ans Ziel der Rechtfertigung zu kommen. Müsste ich fast sagen, eine unmögliche Sache. Und irgendwann ist dieser religiöse Mensch frustriert. Und er nimmt es auch nicht mehr ganz so genau noch und schafft heute halt mal bloß 2-3 Millimeter und fällt wieder nach unten und irgendwann ist ihm mehr oder weniger wurscht, weil er gemerkt hat, da oben hin, zu dem Meter, da komme ich nie hin, keine Chance. Und alle Versuche, da nach oben zu kommen, ist vielleicht ein Hopserer. Da sind manche vielleicht beleidigt, wenn man denen das sagt, weil sie meinen, ja, sie sind vielleicht schon bei 90 Zentimeter, sie sind nämlich besonders gut. Aber 90 Zentimeter ist immer noch nicht 1 Meter. Bei mir nicht. Da fehlen noch 10 Zentimeter. Ja, man könnte es auch vergleichen mit einem Schwimmer, der versucht, von Frankreich in die USA zu schwimmen, ohne irgendwelche Begleitboote und Nahrungsmittelversorgung und sonst was. Der kommt einfach nicht da drüben an. Es ist eine Unmöglichkeit. Es geht nicht. Und genauso unmöglich ist es, aus Werken Rechtfertigung zu erlangen. Das sehen wir einfach an den Beispielen, dass es nicht geht. Trotz allem Bemühens. Es geht nicht. Er kann vielleicht ein ganz super guter Schwimmer sein und kommt einige Kilometer in den Ozean hinaus. Aber irgendwann verlässt in die Kraft oder es kommt der Haifisch oder ich weiß es nicht, was passiert, dann ist es einfach vorbei. Er kommt nie in den USA an. So kommt ein Mensch nie bei der Rechtfertigung an, wenn er es versucht, durch gute Werke, durch Einhalten von Gesetzen und Geboten und Wallfahrten und Kerzel und Ganges reinhupfen und sonst was. Er kommt nie dort an, wo er hin will. Er erreicht das Ziel nur, wenn ihn eine höhere Macht einfach ans Ziel setzt. Wenn ihn ein Schiff mitnimmt, kommt er nach Amerika. Zum Beispiel, ne? Oder wenn ein Flieger einsteigt, geht es noch schneller, aber es ist nicht mehr seine Leistung. Ein anderer hat ihn hingebracht. Und so ist es mit der Gerechtigkeit vor Gott. Du schaffst es nicht, egal was du tust, du musst dir helfen lassen. Du kommst bei diesem 1-Meter-Ziel nur an, wenn dir einer hilft. Und uns kann nur das Opfer Jesu Christi helfen, um bei 1 Meter zum Ziel zu kommen, der Rechtfertigung, die wirklich vor Gott zählt. Anders geht es nicht. Und dort, in dieser Situation, wo dir ein anderer hilft, oder jedem Glaubenden ein anderer hilft, also Jesus hilft, dann gibt es nicht mehr, hey, ich war besser als du. Hey, ich habe mehr gespendet. Hey, ich war 5-mal in Lourdes und den Jakobsbeck bin ich auch 3-mal gegangen. Das gibt es dort nicht mehr. Jeder kann bloß sagen, Jesus Christus hat mich hierher gebracht. Und Punkt. Da gibt es nicht mehr, ich war besser oder schlechter oder schneller dort oder sonst was. Es gibt nur noch, danke Jesus, dass du es für mich getan hast. Da gibt es nichts anderes nicht mehr. Da ist Ende jeder Diskussion. Da gibt es nicht mehr, ich war braver als du. Dann kann der andere sagen, aber ich bin auch da. War nicht so brav, aber ich bin auch da. Warum? Weil das Opfer Jesu Christi für alle Menschen gebracht wurde und für alle ausreicht. Und weil es einfach nach Glauben geht und nicht nach Werken. Und viele rechtschaffene Menschen oder auch die ganzen selbstgerechten, religiösen, stolzen Menschen empfinden das einfach ungerecht. Das kann doch nicht sein. Das ist doch völlig ungerecht. Das ist der Rado. Hat sich überhaupt nicht bemüht. Das darf doch nicht sein. Und sie empfinden das als völlige Ungerechtigkeit. Sie spielen eigentlich fast schon mit ihrer Rechtfertigung, mit ihrem Glauben. Es zählen nicht mehr ihre guten Taten, ihr Wissen, ihr Können und darum empfinden sie es eigentlich ungerecht. Wenn sie in der Liebe wandeln würden, würden sie sagen, hey, schön, dass du auch da bist, dass das für dich auch gegolten hat. Ich weiß zwar, dass du einen umgebracht hast, aber brutal, diese Gnade, die hat sogar für dich ausgereicht. Und möchte sagen, ich freue mich, dass du auch da bist. Das wäre richtige Haltung. Und der andere sagt, hey, du, der Mörder. Nein, das kann nicht sein. Der hat ja da überhaupt nichts verloren herum. In dem Himmel da. Aber wo kommt man da hin? Aber es ist nicht ungerecht. Es ist absolut nicht ungerecht. Auch wenn es der eine oder andere als total ungerecht empfindet. Aber es spiegelt diese totale Aussichtslosigkeit der Rechtfertigung aus Werken wider und zeigt uns die unendliche Größe und Gnade, die in Jesus Christus ist. Das wird verdeutlicht. Es geht nicht. Es muss Gib unklar festgestellt werden, es geht nicht mit Werken. Du kommst bei dem Ziel 1 Meter Gerechtigkeit nicht an. Du brauchst Gnade, egal wer du bist. Ja, du brauchst die fremde Hilfe, ohne dem geht es nicht. Stell dir vor, man hat einen Menschen einbetoniert, sodass bloß nur der Kopf rausschaut. Der kommt niemals raus. Und wenn es bloß ein Sand wäre und ein bisschen reindruckt, keine Chance, kommt nicht raus. Der braucht eine fremde Hilfe. Und ob du nun einen braven Mann einbetonierst oder einen Mörder einbetonierst, die kommen beide nicht raus. Beide brauchen eine fremde Hilfe. Vielleicht eine Schaufel, wenn es der Sand ist, vielleicht ein Boschhammer, wenn es der Beton ist. Ohne fremde Hilfe geht es nicht. Ohne fremde Hilfe wird kein Mensch gerechtfertigt vor Gott. Und der Penner auf der Straße wird durch dasselbe Blut gerechtfertigt wie der Multimillionär. Ja, da sagt nicht Jesus, oh, da kommt jetzt ein Millionär, da muss ich jetzt einen schönen Becher Blut hinstellen für den. Nein, es ist überall das gleiche Blutopfer. Der Mörder wird durch dasselbe Blutopfer gerechtfertigt wie der Polizeipräsident. Und der Zuhälter durch dasselbe Blutopfer wie der Pastor. Ein Pastor ist nicht gerechtfertigt, weil er Pastor ist. Sondern wenn er gerechtfertigt ist, dann nur, weil er an das Opfer Jesu Christi geglaubt hat. Und wenn der Zuhälter anfängt, es zu glauben, dann ist es auch für ihn. Jesus hat die Sünde der Welt weggenommen, nicht bloß für ein paar Einzelnen, sondern des Heiligen. Das muss in den Kopf der Menschen rein. Weil es ist Jahrzehnte, Jahrhunderte lang was anderes eingebläut worden. 10 Gebote halten. Ja, aber den Sabbat hältst du nicht, ne? Ah ja. Da steht aber auch in den 10 Geboten drin, zum Beispiel. Ich meine, es weiß ja jeder, dass es nicht gut ist, wenn du den anderen umbringst. Weil das Gebot sagt, du sollst nicht töten. Aber du sollst nicht den anderen nicht umbringen, weil das Gebot sagt, du sollst nicht töten. Du könntest ihn aber töten, weil er dich so ärgert. Sondern du sollst ihn nicht töten, weil du ein liebender Mensch bist. Das ist ein Riesenunterschied. Du sollst nicht stehlen, weil du ein liebender Mensch bist und dann nimm den anderen nicht. Zeig weg. Ist die Auswirkung dieselbe, aber das eine ist die Grundlage des Gebots und das andere ist die Liebe. Und da ist das, wo wir jetzt dann hinkommen und wo es das dann wirklich geht. Und welchen Gebot, wenn man es noch Gebot nennen kann, wir leben. Aber das mit dieser Gnade, das wird einfach sowas von deutlich dargestellt, es geht nicht anders. Es ist einfach klipp und klar, ohne fremde Hilfe geht es nicht. Und manche sagen, ja, das ist doch einfach eine billige Gnade. Ja, da könnte auch jeder daherkommen. Nein, das ist nicht eine billige Gnade. Es gibt nämlich nicht eine billige Gnade, sondern es ist eine große Gnade, wenn der Hoderlump auch gerettet wird und nicht bloß der feine Herr. Ja, die haben das früher oft gemeint, dass der Herr Bauer war was Besseres wie der Knecht. Und der Bürgermeister und der Lehrer und der Pfarrer, die waren was Besseres. Und so hat man gemeint, natürlich auch vor Gott. Das ist ein Riesenirrtum. Vor Gott gibt es bloß, glaubst du oder glaubst du nicht. Auf jeden Fall, und das ist das Wort Gottes, in ihm, in Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und wenn hier Reichtum seiner Gnade steht, will er sagen, nach dieser riesigen Gnade. Und da heißt es, wir haben durch sein Blut Erlösung. Wir haben Gnade empfangen, riesige Gnade. Mit einer kleinen Gnade hat es nicht ausgereicht. Riesige Gnade. Das muss sitzen, um vom Geländer des Gebotes und der eigenen Leistung der guten Werke einfach loszulassen. Das muss den Menschen bewusst werden, dass sie bewusst loslassen und sagen, ich gelang nicht mehr hin. Ich halte mich nicht mehr am Gesetz fest. Weil dieses Gesetz eigentlich den Geist in mir dämpft, der wo eigentlich das ist, der mich auch führen und leiten soll. Und dass der Glaube sagt dann jetzt, ich muss mich ab jetzt voll und ganz auf Gott verlassen. Mit meinen Werken habe ich es nicht geschafft. Mit meinem Geländer festhalten habe ich es auch nicht geschafft. Jetzt muss ich mich einfach voll auf Gott verlassen. Die fremde Hilfe brauche ich. Ich komme selber beim Meter nicht an. Und dann kommt in 2-3 Wochen in einem Gottesdienst oder in deinem Hauskreis jemand und predigt dir wieder Gesetz. Er predigt wieder, die 10 Gebote musst halten. Der predigt und sagt, der Paulus sagt, die Frauen müssen lange Haare haben und die Männer vielleicht einen Bart und was weiß ich, was es für komische Vorschriften gibt. Und dann geht's los. Ah ja, aha, steht ja in der Bibel. Aha. Was glaubst du dann? Wo entscheidest du dich? Ich kann mir es nicht vorstellen, dass der Engel nur an den langen Haaren Mann und Frau auseinanderkennt. Geht nicht in meinen Kopf. Ich weiß nicht, warum das jetzt der Paulus so irgendwie so geschrieben hat, um der Engel willen. Jesus wird ja immer mit langen Haaren dargestellt. Ob er dann so war, weiß ich ja nicht. Ne? Aber was haben die Engel dann gemacht? Jetzt hat der lange Haare. Das passt ja gar nicht. Also da stimmt was nicht. Und genau an solchen Dingen hängen sich moderne Christen auf und haben Streit in der Gemeinde. Ob jetzt, was jetzt die Frauen anziehen müssen, was Männer anziehen müssen. Und tut mir leid, komme ich absolut nicht mit. Und dann ist der Streit fertig und das soll dann vor Gott gut sein. Ne? Nein, wir schauen auf das Erlösungsopfer Jesu Christi, auf die Gnade, die in Christus Jesus ist. Dann passt's. Ja, sind jetzt meine guten Werke dann für gar nichts? Nächste Frage. Doch, sehr wohl. Aber, jetzt kommt wieder mein Meter, du wirst durch Gnade hier oben hingesetzt, bei 1 Meter. Rechtfertigung. Und dann fängst du an, ab dem Punkt, aber ganz einer anderen Position, Gutes zu tun, Glaubenswerke zu tun, Segenswerke, Liebeswerke zu tun. Aber das fängst du nicht und bei Null an, um die Rechtfertigung hier zu erlangen, sondern du lässt dich hier hinbeamen, Rechtfertigung hast du geschenkt bekommen, völlig umsonst, und dort beginnst du deine Glaubenswerke. Dort beginnst du in Liebe zu wandeln, zu handeln, zu reden und so weiter und so fort. Du bist in einer ganz anderen Position. Und das ist wichtig, dass wir sehen, wo unsere Position ist. Unsere Position ist in den Himmeln, oben mit Jesus zu Rechten des Vaters, völlig gerechtfertigt. Wir brauchen nicht mehr mit der Sünde zu kämpfen. Weil die Sünde hat nämlich ihre Macht verloren, wenn es kein Gesetz mehr hat. Das Gesetz hat der Sünde die Kraft gegeben, uns zu ärgern und zu verführen. Und wenn das Gesetz weg ist, ist der Sünde die Luft ausgegangen. Weil Gerechtigkeit ja in deinem Herzen ist. Das ist unsere geistliche Position. Und aus dieser Position hast du auch Macht und Vollmacht und so weiter und so fort. Aber die Frage ist, wo siehst du dich? Siehst du dich da unten bei 2-3 Zentimeter und du kämpfst? Oder siehst du dich bei 1 Meter und der Position der Autorität und der Rechtfertigung von oben und befähigt, die guten Werke des Glaubens zu tun? Wir sind hier praktisch in so einer Art Umdenkakademie. Wir müssen alle umdenken, weil wir oft falsch gedacht haben, weil wir falsch gelehrt wurden. Der Paulus, der Ex-Pharisäer, musste es auch lernen, der musste auch umdenken. Er war ja unterwegs, um die Christen einzusammeln, dass sie eingesperrt werden. Bis plötzlich Jesus da war. Und dann musste er umdenken. Und dann war er irgendwann so weit, dass er an die Korinther schreibt: Und ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als Gekreuzigte. Da musste der erst einmal hinkommen. Der musste erst einmal sein ganzes Gesetz und sein ganzes Zeug, was ihn geprägt hatte, sein Pharisäertum loswerden. Und dann sagt er: Alles, alles Mist. Alles Schrott. Nur Jesus Christus und den als gekreuzigt. Das reicht. Nicht die Kleidungsvorschrift und die Speisevorschrift und die Haarvorschrift und so weiter und so fort. Nein, weil Christus ist des Gesetzes Ende. Und wo kein Gesetz ist, kannst du es auch nicht übertreten. Oder hast du schon mal probiert, ein Gesetz zu übertreten, das nicht da ist? Wenn nicht, dann tust du das morgen. Und nächste Woche erzählst du mir, wie es dir gegangen hat. Mit dem Gesetz übertreten, das nicht da ist. Das Fleisch sagt dann: Ah, das ist ja super. Jetzt kann ich ja tun und lassen, was ich will. Naja, jetzt kann ich wieder so richtig einen draufhauen. Aber das stimmt natürlich auch nicht. Als Christ kannst du nicht als tun und lassen, was du willst. Aber du bist nicht mehr geleitet von dem Gesetz des Buchstaben, sondern du wirst dann geleitet von dem Geist der Liebe. Ja? Das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus ist jetzt unser Richtschnur. Das ist jetzt unser Geländer. Aber das ist lebendig. Ja? Und das ist beweglich. Und es ist aktiv vom Heiligen Geist geführt und geleitet zu sein. Bin ich da ein bisschen aus meiner Liste rausgekommen, aus meinem Konzept. Also du kannst nicht mehr, oder du sollst nicht mehr, oder sollst nicht tun und lassen, was du willst. Weil manchmal fällt dir der Blödsinn ein. Aber dafür hast du eben dieses neue, das neutestamentliche Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus. Das ist es, das uns führt und leitet. Immer in der Schiene der Liebe. Denn wenn man sagen kann, dass wir noch ein Gebot haben, dann ist es das Gebot der Liebe. Aber du darfst es nicht mehr als Gebot sehen. Es wird zwar so geschrieben, aber du darfst es nicht mehr sehen, das ist ein Gebot, das steht jetzt da und jetzt muss ich krampfhaft alles lieben. Es ist nicht ein Gebot, sondern es ist eine Haltung, die in dir entsteht. Eine Liebeshaltung. Und dann tust du automatisch die Dinge der Liebe, weil es in dir drin ist. Und nicht, weil es irgendjemand gesagt hat, du musst aber jetzt lieben. Das ist ein Riesenunterschied. Die Liebe Gottes, sagt uns die Bibel, ist nämlich ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das ist die Liebe Gottes, die ist es. Und es ist nicht einmal die eigene Liebe, es ist seine Liebe in uns und die befähigt dich, in Liebe zu leben. Und das lernen wir Stück für Stück. Nehmen wir mal als Beispiel, wenn zwei Menschen sich wirklich lieben, total lieben, vielleicht auch erst ganz frisch verliebt sind. Was machen die? Geben sie sich gegenseitig eine Liste, was der andere zu tun hat und zu lassen hat, damit es weiter passt? Nein, dann passt es nicht lang. Aber sie lieben sich und einer schaut, was gefällt dem anderen, was passt dem anderen, was mag der gern und das tut er, weil er liebt. Und das tut einer für den anderen und dann passt es. Und so soll auch unsere Beziehung zu Jesus Christus sein, zu Gott Vater, weil wir uns lieben. Deshalb tun wir nichts Böses. Deshalb, er liebt uns, wir lieben ihn. Da braucht man nicht eine To-Do-Liste. Die brauchen die, die ihn eigentlich gar nicht lieben, die brauchen eine Liste. Aber die eine Liebesbeziehung aufgebaut haben mit unserem Herrn Jesus Christus, die brauchen keine Liste. Aber deren Bestreben ist sowieso, das zu tun, was Gott gefällt. So wie zwei Menschen, die sich lieben. Die haben nur Augen füreinander, was den anderen gefällt. Normalerweise, ja, ich meine, die wirklich sich lieben. Ja. Es gibt da andere, die sagen auch, die lieben sich, aber eigentlich bekriegen die sich mehr oder weniger. Das meine ich jetzt nicht. Ich meine schon wirklich das echte, die richtige Liebe. Denn die richtige, wahre Liebe, die tut nichts Böses. Die hat nichts Böses im Sinn. Und selbst wenn die Versuchung kommt, dann lässt sie sich nicht gleich drauf ein und beißt nicht gleich an. Paulus schreibt uns hier, die Liebe ist langmütig, sie ist gütig, sie neidet nicht, sie tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, also ist nicht egoistisch, sie lässt sich nicht erbittern und sie rechnet Böses nicht zu, das heißt, sie vergibt, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Und das ist die Haltung, die durch die Wiedergeburt und den Heiligen Geist in uns hineingepflanzt wurde. Hat Jesus gesagt, ich werde mein Gesetz in ihre Herzen schreiben. Und da schreibt er ja nicht das Mose-Gesetz rein, sondern er schreibt seinen Charakter, seine Liebe hinein. Und es passiert, wenn ein Mensch gerechtfertigt wird aus Glauben durch die Hinwendung zu Jesus Christus. Wenn er vom Sünder zum Gerechten verwandelt wird. Und ihr könnt mir mit Sicherheit zustimmen, dass es auf der Erde viel besser laufen würde, wenn alle Motivation und alle Handlungen der Menschen aus Liebe geschehen würden. Also da wird es wirklich super laufen. Paradiesische Zustände, möchte ich mal sagen, wären das. Wenn bloß einmal der blöde Egoismus verschwinden würde von den Menschen. Wenn jeder seinem Nächsten nichts Böses tut, und das ist ja noch nicht einmal gesagt, dass er dann was Gutes tut, schon mal nichts Böses ist ja schon mal eine feine Sache. Wenn er aber dann noch vergibt und dem hilft und nachsichtig ist und jeder mit seiner Hände Arbeit fleißig ist, um für sich und die Seinen in der Familie zu sorgen und vielleicht auch noch für ein paar Notleidende was übrig hat, dann ist es doch eine perfekte Sache. Und es könnte so sein, das funktioniert dann, wenn der Heilige Geist, der Geist der Liebe in den Herzen der Menschen regiert. Weil Jesus sagt, wenn der Baum gut ist, dann ist auch die Frucht gut. Und das ist das, was Jesus eigentlich bezweckt mit der Wiedergeburt. Ja, es ist zwar ewiges Leben, ist natürlich auch klar, aber es beginnt ja schon hier auf Erden und die Wiedergeburt verändert die Menschen, macht aus einem hasserfüllten Menschen einen liebenden Menschen. Weil das Gesetz, das Gebot, die Haltung der Liebe in diesen Menschen hineinfließt. Bei solchen wiedergeborenen Christen übernimmt der Geist der Gnade und der Liebe das Ruder. Und dann dringen die Charaktereigenschaften Gottes durch. Und dann werden andere sagen, hey, was ist denn mit dir passiert? Früher hast du doch furchtbar aufregend, wenn da irgendwas war. Warum tust du denn das nicht mehr? Weil es nicht Gottes Charaktereigenschaft ist, sich aufzuregen. Und zu ärgern. Weil die Frucht des Geistes laut Bibel ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Das sind die Charaktereigenschaften Gottes. Und beim nicht wiedergeborenen Christen, ja, soll es auch geben. Die nennen sich Christen, sind aber nicht wiedergeboren. Da übernimmt einfach bloß das religiöse Fleisch das Ruder. Und dann werden sie komisch und unattraktiv. Und wenn auf die Tube gedrückt wird, dann kommt das raus, was wirklich drin ist. Da bröckelt die religiöse Fassade und kannst du dann ausrechnen, was dann rauskommt. Je nach dem Umstand halt. Das königliche Gesetz, das ich nicht liebe, dass das der Gesetz, dass hier Gesetz steht, das ist, wie der Jakobus schreibt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Könnte man vielleicht sagen, wenn ihr wirklich die königliche Haltung einnehmt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst nach der Schrift, dann tust du recht. Oder Johannes schreibt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und so weiter und so fort. Gut, das wird sowieso zu lange. Ich mache jetzt da einfach einen Cut und mache das nächste Mal weiter. Weil erstens geht es nicht auf CD drauf alles und zweitens wäre es eigentlich zu lange. Machen wir nächste Woche wieder weiter mit dem Thema. Amen.